was uns bewegt.
Was uns bewegt. Der Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche 2020.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Was uns bewegt. Mein Name ist Alexander Kupfer und ich bin auch heute wieder Ihr Moderator. Wir vom Klimabündnis Steiermark haben es uns dieses Jahr zur Aufgabe gemacht, im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 2020 vom 16. bis 22. September jeden Tag, außer am Sonntag, ein konkretes Thema aus dem Bereich Mobilität in der Steiermark zu beleuchten. Der Fokus dieses Podcasts liegt auf klimafreundlichen und umweltverträglichen Mobilitätsformen sowie auch auf alternativen und neuen Verkehrskonzepten. Das Wort überlassen wir dabei Expertinnen und Experten, die sich tagtäglich beruflich mit Fragen der Mobilität auseinandersetzen. Außerdem haben wir uns mit Nutzerinnen und Nutzern unterhalten, die mit uns ihre Erfahrungen in den Bereichen E-Mobilität, Carsharing und öffentlicher Verkehr geteilt haben. Der Titel dieses Podcasts, Was uns bewegt, bleibt auch immer seine Leitfrage. Denn Mobilität betrifft uns alle, zu jeder Zeit und in vielfältigen Situationen. Die Klimakrise stellt uns vor große Herausforderungen. Um die Klimaziele zu erreichen, zu denen sich auch Österreich im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens verpflichtet hat, wird es auch notwendig sein, unser derzeitiges Mobilitätsverhalten nachhaltigen Veränderungen zu unterziehen. Die Hinwendung zu sanfter Mobilität und die Reduktion des motorisierten Individualverkehrs sind zentral, um den Treibhausgasemissionen Einhalt zu gebieten. Soweit so gut, aber wie kann uns das gelingen? Welche Maßnahmen müssen getroffen werden? Wie kann man die Mobilität von morgen denken und welche Chancen ergeben sich heute für morgen? Bevor wir mit unserem heutigen Thema starten, möchte ich noch darauf hinweisen, dass Sie täglich die neuen Folgen unseres Podcasts auf steiermark.klimabuendnis.at hören können. Dort finden Sie auch weitere Informationen und Links sowie die Gewinnspielfrage des Tages. Auch können Sie dort natürlich gerne alle alten Folgen nachhören. Wir widmen uns heute dem Thema Fahrrad und dem Radverkehr ganz allgemein. Das Fahrrad bewegt uns zugegebenermaßen nicht nur physisch, sondern auch emotional. Ein Dauerbrenner in der Kategorie gesundes, umweltfreundliches Verkehrsmittel einerseits. Andererseits hat auch jeder und jede ganz eigene Meinungen zu diesem Thema. Heute wollen wir ergründen, welche Rolle das Fahrrad in der Mobilitätswende spielen kann. Warum eine Förderung des Radverkehrs wichtig und richtig ist, aber auch, wie und wo Fahrräder gut und sinnvoll einzusetzen sind. Unser erster Gesprächspartner heute ist der Verkehrsplaner Markus Frewein von Verkehr Plus aus Graz. Selber leidenschaftlicher Radfahrer hat er uns darüber berichtet, welche Erfahrungen er aus planerischer Sicht mit diesem Thema macht. Herausgekommen ist ein interessantes Gespräch über Vorbilder, falsche Grundannahmen und den Mut, Dinge zu Ende zu führen.
Ich bin der Markus Frewein und bin seit mehr als 20 Jahren mittlerweile schon Verkehrsplaner. Und als Verkehrsplaner versuche ich natürlich alles das auch zu erleben, was ich plane, um ein Bild zu haben. Darum empfehle ich jeden Bürgermeister, der mich fragt, was soll ich denn tun, um ein Bild zu bekommen von meiner Gemeinde, sage ich, setz dich mal 2 Wochen aufs Radl, wenn du heute nur mit dem Auto fährst, oder fahr nur 2 Wochen nur mit dem Auto, wenn du nur mit dem Rad fährst, oder geh nur zu Fuß, um sozusagen die Perspektive zu ändern, den Blickwinkel zu bekommen. Und das ist sozusagen das, was wir, also ich ganz besonders probiere, ist diesen Blickwinkel beizubehalten, diese kritische Distanz, nicht? Ja, selbst bin ich Besitzer von 4 Fahrrädern und besitze kein Auto, dafür aber eine Jahreskarte und einen Teamschlüssel für diese Carsharing-Fahrzeuge. Ich glaube, das ganz Wichtige ist die gesunde Mischung bei den Verkehrsmitteln. Gell? Es gibt nichts, was in der Monokultur gesund ist. Ja? Ich glaube, da sollte man sich ganz genau darauf konzentrieren, dass man für den richtigen Zweck das richtige Werkzeug verwendet. In der Verkehrsplanung und der Mobilitätsforschung sagen wir Multimodalität dazu.
Während der Corona-Krise haben ja viele Menschen durchaus auch das Fahrrad für sich entdeckt. Viele sind aber auch wieder mehr mit dem Auto gefahren, um Begegnungen im öffentlichen Verkehr aus dem Weg zu gehen.
Der Virus heißt ja im Prinzip Auto. Da gibt es ja bekannte Autoren, die das schon wissen. Von dem sind viele angesteckt. Die Antwort ist grundsätzlich relativ einfach, wenngleich es die Umsetzung natürlich etwas an Entwicklung braucht. Autofahren ist viel zu billig. Autofahren kostet nichts. Und das ist die große Malaise an der Geschichte. Und sozusagen die viele Menschen haben jetzt bei Corona, vielleicht war das ja auch ein bisschen eine Hilfe, auch einmal ein bisschen was lernen dürfen. Die Leute fahren ja deswegen ein Auto, weil es da ist, weil es billig ist, weil es funktioniert, weil sie es gewohnt sind. Dieses Gewohnheiten zu knacken ist das Geheimnis, nicht? Corona hat, die Leute haben dann auch Zeit gehabt und gesagt, probiere ich es einmal. Und das ist es. Also ich würde das aber mit Corona gerne wegwischen, weil die Grundbotschaft ist, Autofahren ist viel zu billig. Und von allen anderen wird unterstellt, es ist gefährlich, nicht? Radfahren ist gefährlich, es regnet ja jeden Tag. Wir wissen zum Beispiel, dass in Amsterdam deutlich öfter regnet als in Graz, aber ich frage jetzt nur rhetorisch, wo fahren mehr Leute mit dem Fahrrad? Vielleicht liegt es auch an kulturellen Hintergründen, dass das so ist. Und ja, was man diesem Öffi angetan hat mit jetzt im Corona-Lockdown, ist eine Frechheit, nicht? Ich meine, im Öffi ist genauso gefährlich wie in der Apotheke beim Arzt, muss die Maske tragen und ich will nicht über die Maske sprechen. Aber das Öffi sozusagen zu bösen Verkehrsmitteln zu machen, ist doof. Im Prinzip kann man es sehr einfach machen. Die Privilegien im Verkehr, und da machen wir jetzt alle Verkehrsmittel, gilt es neu zu teilen, neu aufzuteilen. Und im Prinzip ist natürlich schon die verantwortliche Regulierungsbehörde, sagen wir dann Land dazu oder wer auch immer, aufgerufen, aktive Beiträge zur Neuverteilung der Privilegien zu unternehmen. Und im Prinzip ist das ein ganz simples Rezept. Angebot schafft Nachfrage. Das heißt, dort, wo man diese Radverkehrsangebote, sind das die Infrastrukturen, aber auch die Zugänge, und sozusagen die Behandlung der Radfahrer forciert, wird es stattfinden. Und gleichzeitig mit dieser Privilegienneuverteilung entsteht natürlich auf den, der heute alle Privilegien hat, ein Druck. Das heißt, diese Privilegienneuverteilung teilt wirklich neu auf. Ja, also es sind alle aufgerufen, also die Verantwortungsbehörden, diese Angebote zu schaffen, neu zu schaffen, zusätzlich zu schaffen. Klar, am Radlweg fahren die meisten Radlfahrer mit dem Radl. Also das heißt, es braucht diese Radlwege oder diese Bekenntnisse, was wo mit dem Rad gefahren werden darf.
Was ist denn konkret notwendig, um diese Umverteilung der Privilegien zu forcieren?
Entscheidungsstärke, Mut zur Entscheidung. Ganz einfach. Ich entscheide mich dafür mit allen diesen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Und wir wissen, dass dieses Auto ein wesentliches, wichtiges Verkehrsmittel ist. Allerdings sozusagen dass der Werkzeug und der Werkzeugeinsatz, wenn das Auto ein Mobilitätswerkzeug ist, sozusagen nicht in keiner besonders effizienten Art und Weise stattfindet. Nicht? Und wir sozusagen diskutieren für mit 1,5 Kilometer gefahrene Autowege darüber, ob das Autofahren gut ist oder nicht. Für 1,5 Kilometer ist das Auto das schlechtestmögliche Verkehrsmittel in 99,5% der Fälle. Und das ist das Dilemma. Und da braucht es einfach Mut zur Entscheidung, zu sagen, das ist so. Und wenn du das trotzdem mit dem Fahrzeugauto machst, ist das ganz in Ordnung, aber dann sozusagen braucht es auch den Anspruch, dass das etwas kostet oder mit einem entsprechenden Aufwand verbunden ist. Also der Autoparkplatz vor der Haustüre, und jede Wohnung mit 2 Autoparkplätzen auszustatten, ist natürlich genau das gleiche Dilemma. Angebot schafft Nachfrage. Das ist ja das größte Dilemma ist, dass wir in diesen Verkehrssystemen Parallelwelten haben. Du bist Radfahrer, du bist Fußgänger und du bist Skater und du bist mit dem Roller unterwegs und einem Scooter und du bist Autofahrer. Und jeder kriegt sein Reich. Und dort und nur dort darf er und nur er. Also wir müssen aus diesen Parallelwelten in ein Gesamtsystem kommen. Wir brauchen auf der Autobahn kein Gesamtsystem oder auf der Hochleistungseisenbahnstrecke. Das brauchen wir dort nicht. Aber dort, wo Stadträume, öffentliche Räume und sozusagen Siedlungsräume sind, brauchen wir keine Parallelwelten. Und die haben sie überall. Wir haben überall einen Gehsteig, wir haben überall das. Und wenn man Sicherheitsvorschriften sagt, 17 cm das, 80 cm das, 2,7 Meter das und so weiter. Aus der Welt müssen wir raus. Und das heißt natürlich einen neuen Zugang. Wir sind miteinander unterwegs und nicht gegeneinander unterwegs. Ja, wir als Verkehrsplaner dürfen ja Entscheidungen vorbereiten. Wir wissen, dass viele Entscheidungen vorbereitet werden, viele Entscheidungen getroffen werden, aber ob die dann immer so getroffen werden, wie die sachlich-fachlich gute Vorbereitung es sagt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ein Prinzip ist zum Beispiel Schulstraßen. Weißt du, wo man sagt, man hat ein temporäres Fahrverbot für eine halbe Stunde vor Schulbeginn. Ja, mittlerweile müssen wir uns da mit Menschenrechten auseinandersetzen. Das Recht auf Erreichbarkeit des Wohnortes. Also wir kämpfen immer gegen diese Windmühlen. Ne? Das ist in der Steiermark noch nicht möglich, eine Schulstraße zu bekommen, weil eben irgendwelche... Das heißt, aus planerischer Sicht braucht es dringend sozusagen auch Behörden, die sagen, ja... Wenn der Fahrstreifen nicht 3,25 Meter breit ist, sondern so wie heute 3,10 Meter, geht das auch, weißt du? Also es braucht da ganz stark diese Behörden, die sozusagen auch diese, ja, wie soll man sagen, Bodenständigkeit haben zu sagen, wir entscheiden auf Basis von Möglichkeiten und nicht, weil dann steht dieses Verkehrsschild 15 cm entfernt von dieser Kante und dann sind das 87 cm und 87 cm sind ein bisschen zu schmal und in irgendeiner Norm steht das und das, also wir müssen aus der Welt weg.
Und verknüpft mit den Menschenrechten ist das dann?
Naja, das ist die juristische Ausrede, ja. Um das, was in Österreich, in Salzburg und in Wien schon möglich ist, in der Steiermark noch hinauszuschieben.
An dieser Stelle wollte ich natürlich gerne wissen, wie es denn dann in der Steiermark um diesen Mut zur Entscheidung steht.
Naja, das Dilemma ist, dass sozusagen in dieser Welt, in der wir jetzt unterwegs sind, ganz viel sozusagen mit Streit, also mit juristischen Streitigkeiten passiert. Nicht? Schau, jeder Sachverständige der Bezirkshauptmannschaft oder der Baubezirksleitung macht mit nach bestem Wissen und Gewissen etwas. Nicht? Und er weiß, wenn er sie zu weit hinauslehnt, kommt der Streit oder Diskussion zustande. Das heißt, man zieht sich immer, und das verstehe ich voll und ganz, auf dieses sicherste System zurück. Und das sicherste System ist das, das in irgendeiner Norm geregelt ist. Und dann entspricht es wieder keiner neuen Welt, also einer gemeinsamen Ordnung. Schade, ja. Und die trauen sich nicht drüber und ich verstehe das, dass sie sich das nicht trauen. Zum Teil müssen sie ganz viele Diskussionen dann aushalten. Und das ist natürlich ein Dilemma, weil die haben nicht ein Problem zu lösen, sondern 4000. Und da muss man sagen, braucht es Beispiele. Das ist dieses Dilemma, dass es so eine Selbstverständlichkeit gibt in der Wahrnehmung. Und Depot Radlfahrer, es ist nichts passiert, die fahren eh. Nicht was, was da aber ausgeblendet wird in diesem System ist, dass dieses System Autos nicht so billig bleiben wird, wie es heute ist. Nicht? Dass wir eigentlich diesen Schritt für morgen machen müssen. Zu sagen, hoppala, wo ist unser System morgen und wo geht es hin? Nicht? Und morgen wird nicht jeder mehr Auto haben, weil er draufkommt, er braucht es nicht mehr. Es ist viel zu teuer, wenn in Arabien sozusagen die draufkommen, wie beschränkt ihre Ölressource ist, wird das so unendlich teuer werden, dieses Erdöl, dass wir es uns gar nicht leisten können. Und dieses Dilemma ist, dass es nie gleich gedacht wird. Es ist das Auto, der Maßstab der Mobilität. Und das ist die Malaysia. Und darum sind wir wieder genau dort, wo ich eingangs gesagt habe, ich empfehle jedem, einmal 2 Wochen das sein Hauptverkehrsmittel zu wechseln. Also, und dann eine neue Perspektive einzunehmen und dann zu erkennen, hoppala, da fehlt es mir ja, nicht? Und da könnte und so weiter. Also man muss sozusagen auch persönlich damit in Beziehung treten. Was man sehr gut merkt, ist, dass die Bürgermeister, die andere Verkehrsmittel als das Auto auch verwenden, auch einen anderen Blickwinkel auf das Problem haben. Es sind ganz viele total offen für sozusagen Entwicklungen. Also wenn wir sagen, wir brauchen Radverkehr, und Radverkehr heißt ja, die Verkehrsflächen neu zu ordnen. Das heißt, wir haben 90% aller Strecken werden im Mischverkehr. Das heißt, alle Verkehrsmittel auf einer Verkehrsfläche zu führen. Sie sind dem völlig offen gegenüber. Dort, wo wir diskutieren und diskutieren müssen, ist, wenn es dann wieder knirsch wird. Es gibt dann wieder Situationen, wo wir sagen, die Flächen reichen nicht aus. Ja, dann ist der erste Vorschlag immer gleich, ja, dann hören wir mit dem Radverkehr halt da auf, damit sich's wieder ausgeht. Und das ist natürlich ein Diskussionsprozess, aber ich kann sagen, wir sind alle total begeistert, also ich bin total begeistert, dass viele offen sind. Und dort wird es dann sozusagen wieder für uns intensive Überzeugungsarbeit, weil wir machen jetzt für ganz viele Gemeinden, dürfen wir begleiten bei den Radverkehrskonzepten. Und da bin ich total begeistert, wie viel positives Feedback zurückkommt. Wenngleich es jetzt noch sozusagen dann dort, wo es eine mutige Entscheidung braucht, sozusagen auch einige gibt, die mutig entscheiden. Aber das ist natürlich so, jeder kann in der Welt, in der er sich selbst bewegt, sich am besten zurechtfinden und vermutet, die am besten zu verstehen. Nicht? Also das Auto und das Fahrrad zu mischen, das wird sozusagen die Hauptaufgabe zu sein.
Als Vorzeige Fahrradregionen mit gründlich durchdachten Konzepten werden oft etwa Regionen in den Niederlanden oder auch die dänische Hauptstadt Kopenhagen genannt. Doch für Markus Frewein liegt das Good Practice Beispiel viel näher.
Na, ich schaue jetzt einmal gar nicht so weit weg. Ich schaue in den Westen von Österreich nach Vorarlberg. Wir waren vor vielen Jahren, mein Gott, fast schon 10 Jahren her, haben mit 2 Gemeinden eine Exkursion nach Vorarlberg gemacht. Die hatten da gerade dieses Landesradverkehrskonzept abgeschlossen und der Peter Moosbrucker war dann unser Guide. Und was haben die gemacht? Die haben ein gesamtes Netz gedacht. Die haben also sozusagen, die haben genau das im System Fahrrad schon vor 10 Jahren gemacht, was bei uns jetzt schon langsam seit den letzten 4, 5 Jahren beginnt, Platz zu greifen. Die machen nichts anders, sondern sie denken ein Verkehrsmittel konsequent durch. Und das machen sie anders. Also sie denken es fertig. Was ist die Lösung und wie können wir ein Angebot dafür schaffen? Fertig denken heißt, wie komme ich von A nach B? Und zwar konsequent. Schau, wenn wir heute jetzt ein wunderbares Beispiel, was wir uns sozusagen als Vorbild nehmen müssen, ist das Autobahnnetz für das Auto. Das ist konsequent durchgedacht. Das ist intuitiv, verstehbar, in sozusagen üppigsten Flächen in ein System gegossen. Und sagen wir von Hamburg bis Triest habe ich 4 Ampeln, übrigens alle 4 in Lietzen, nebenbei bemerkt. Aber ich erkenne das System, es schaut überall gleich aus und es ist fertig gedacht. Es ist und auch fertig gemacht. Von A bis Z. Ich habe keine Lücke. Und jetzt nehmen wir das als Beispiel für den Radverkehr. Im Radverkehr habe ich ganz viele Lücken. Dort, wo es zu Konflikten im Denken oder im vermeintlichen Tun gekommen ist, hört der Radweg auf. Und dann entlasse ich den Radfahrer in eine Fläche, in der er fahren darf. Er darf auf die Kreuzung und auf überall. Aber ich entlasse ihn und sage, jetzt kämpf die durch, fahr über diese Kreuzung drüber und drüben fängt der Radweg wieder an. Das ist Fertigdenken. Dass ich ihn auch dort sozusagen ein Angebot organisiere, das für alle verstehbar ist. Ja.
Was ist denn in Vorarlberg seinerzeit anders gelaufen als in der Steiermark zum Beispiel?
Die haben konsequent dann auch Entscheidungen getroffen. Ich kenne dort Hauptradrouten in Vorarlberg. Da ist die Fahrradroute gegenüber der Nebenstraße für Autos bevorrangt. Das sind mutige Entscheidungen. Die haben ein Jahr gedauert im Diskussionsprozess. Das Dilemma ist ja bei all diesen Entwicklungen, die schleichen sich ja an. Also wenn ich den Köpfen ein Umdenken stattfindet, entsteht ja auch etwas. Nicht? Gerade mit der Gemeinde, in der ich in Vorarlberg war und mir über diese Bregenzer Arche diese wunderbare Radbrücke angeschaut habe, die hat voriges Jahr eine Radbrücke eröffnet über die Mur, nicht? 70 Meter lang, das ist ein ordentliches Bauwerk. Da sozusagen ist es uns im Nachgang dann auch noch gelungen, eine Klimaaktivförderung zu bekommen, ganz viele Dinge. Das heißt, es passiert ja viel, aber diese Konsequenz des Tuns, das muss noch rein.
Wie kann denn die Mobilitätswende gelingen und welche Dynamiken bzw. Trends sind in der aktuellen Entwicklung vorherrschend?
Der Schlüssel der Mobilitätswende ist dieses Elektrofahrrad. Das ist eine Dynamik, von der wir fest überzeugt sind, dass sie sowohl im Alltagsradverkehr, das ist ja das wesentlichste Segment für städtische Räume und Gemeinden, Eishockey im Tourismus, und da ist es schon ganz fett, eine große Rolle spielen wird. Warum? Weil wir sozusagen etwas Bequemlichkeit aus dem Auto mitnehmen können und etwas Flexibilität aus dem Fahrradfahren dazu bekommen. Es ist dieses Elektrofahrrad, man muss sich nicht genieren zu sagen, ich traue mich nicht oder ich muss nicht treten und ich bin ja wohl eher schlechtes Gewissen. Nein, braucht man überhaupt nicht haben. Das Elektrofahrrad ist der ideale Ersatz für, jetzt ganz grob geschätzt, 105% aller Zweit- und Drittautofahrten oder sogar für 85% aller restlichen Autofahrten ein ideales Ersatzwerkzeug. Und dort werden wir sozusagen die Dynamik spüren. Das heißt, wir haben ein bisschen eine höhere Geschwindigkeit als im normalen Radfahren. Wir rechnen im normalen Radfahren mit 12 bis 15 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Das stimmt ungefähr, wenn man diese Stehzeiten einrechnet. Wir werden das um ungefähr 10 km/h erhöhen mit dem Elektrofahrrad, und dann rechnest du einmal aus, Straßenbahn oder U-Bahn oder ein sonstiges Verkehrsmittel in der Stadt wird ganz schwer auf 25 bis 30 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit kommen. Da bist du mit dem Elektrofahrrad Weltmeister, da bist du wirklich weit, aber du bist natürlich ein bisschen schneller. Das heißt, diese Radverkehrsanlagen werden in ihrer Dimension höhere Ansprüche haben. Und dann kommen wir ganz stark schnell dorthin, wo man sagt, ja, welche Straßen nehme ich jetzt neu dazu und widme sie auch diesen Elektrofahrrädern. Das ist der größte Trend. Und gleichzeitig ist das Elektrofahrrad ja etwas, wo ich sage, Familienfahrrad sagen wir bei uns im Büro dazu, also allgemein sagt man Lastenfahrrad, die sind unglaublich praktisch für Kinder oder andere Lasten zu transportieren. Unglaublich praktisch, haben natürlich eine ganz andere Geometrie als ein normales Fahrrad. Also von diesem 1,5 Meter breiten Radweg sind wir weit weg, wenn man mit einem elektrisch betriebenen oder unterstützten Familienfahrrad sprechen. Das ist die Dynamik, dort müssen wir hin. Das dürfen wir nicht übersehen. Diese Konflikte können wir heute mit guter Planung lösen. Sozusagen gerade jetzt, und wir dürfen da als Unternehmen mithelfen bei diesem 10-Jahres-Programm für die Stadt Graz, für dieses, ich sage jetzt, 100-Millionen-Euro-Paket. Das sind die Gretchenfragen. Was ist die Anforderungen an die Radverkehrsinfrastruktur? Und nicht nur die, sondern die Gesamtinfrastruktur, wenn wir diesen Trend der Mobilitätsentwicklung berücksichtigen. Und der Trend der Mobilitätsentwicklung ist zum einen das Kombinieren von Verkehrsmitteln. Und da wird das Fahrrad ja immer stärker zum idealen Verkehrsmittel der letzten 3, 4, 5 Meilen, wenn wir das jetzt sozusagen verwenden wollen. Zum Beispiel, wir betreuen ein Projekt in der Gemeinde Lang. Super Gemeinde, super Wiffer Bürgermeister, super Engagement in diesem Projekt. Wirklich, da ist eine Dynamik drinnen, sensationell, taugt mir total. Das Büro ist in Graz, ne? Ich kann jede Stunde, 8 Minuten nach der ganzen Stunde oder auch manches Mal in der halben Stunde, von Graz nach Lebring fahren. Und von Lebring sind es noch 5-6 Kilometer bis zum Gemeindeamt Lang. Da habe ich mein Radl mit, das kostet 2,10 Euro die Strecke. Und dann kann ich diese 5-6 Kilometer mit dem Radl ideal dorthin fahren. Es hat schon zweimal geregnet, aber das spielt eigentlich keine Rolle, weil sozusagen mit einer Regenjacke ist man gut geschützt. Nein, das funktioniert. Und diese Kombination, und dort ist ja sozusagen dann auch die große Frage, was tut ein Verkehrsdienstleister, sagen wir ÖBB Postbus dazu, sagen wir Watzke, sagen wir, ich weiß nicht wie dazu, dass er dieses ideale Werkzeug, Fahrrad, auch transportiert. Nicht? Fahrradtransport in Autobussen ist noch sozusagen ein, und ich bin ja ganz dankbar darüber, Entwicklungspotenzial, das sozusagen auch dieses Autobusfahren noch extrem entwickeln kann. Nicht? Also sozusagen die Energieeffizienz in der Mobilitätsentwicklung steckt dort drinnen, diese Kombination der Werkzeuge. Ja. Multimodalität, also das ist der Schlüssel für das Funktionieren des Mobilitätssystems von morgen, ist das Fahrrad, jetzt mit oder ohne elektrische Unterstützung, als Werkzeug, als Teilwerkzeug für, weil von Graz nach Liezen, wenn wir dieses Beispiel jetzt nehmen, das ist irrelevant, nicht? Aber in der Entscheidungsfindung der Leute sagt, ich komme von Liezen Bahnhof nicht nach Weißenbach, entscheidet er gar nicht, wie komme ich von Liezen nach Weißenbach, sondern ich muss mit dem Auto von Graz nach Weißenbach fahren, Also diese, anstatt zu sagen, und da sage ich jetzt einmal, auch die Bahnhöfe sind gefordert, jetzt, und da sind die Gemeinden mit diesen multimodalen Verknüpfungsstationen gefordert, dass dort auch Fahrräder stehen, die sozusagen, die ich mir dort am Bahnhof nehmen kann und wieder zurückbringen kann. Aber da braucht es auch reife Menschen, die das tun, die sagen schon her, es ist für mich eine Alternative, da stehen 10 Radl, die bringe ich zurück, auf das passe ich auf das schaue ich. Die Kulturen müssen wir entwickeln. Und darum sage ich, und da bin ich wieder genau dort, auch wenn alle schon ein volles Verständnis haben, wenn der Bürgermeister, der Gemeinderat, der Bauausschussvorsitzende, der Verkehrsausschussvorsitzende oder sonst ein Stakeholder das nicht lebt, also das nicht zeigt, dann passiert das nicht. Diese Vorbilder sind so unendlich wichtig. Nicht, weil es nur weil man sieht, sondern weil man auch spürt, wenn der das kann, kann ich das auch. Das ist das Geheimnis, nicht? Weißt, das ist es. Und jetzt kann man genau sagen, die Kombination und die Angebote zu diesem Kombinieren. Weil mit der Eisenbahn kannst du, ich mache alle meine Dienstreisen, alle. Mit der Eisenbahn. Und manchmal geht einer nicht. Weil wenn ich zum Beispiel auf die Brandluken auffahre muss, dann komme ich mit der Eisenbahn nicht hin. Nicht? Geht nicht. Du kommst dann mit dem Bus nicht hin. Macht aber nichts. Wenn ich ein Teamauto mir ausbauen kann, das elektrisch betrieben wird, mache ich alles richtig. Und manche Dinge kannst du mit einem Werkzeug machen und mit einem nicht. Und wenn du das ideal kombinierst, ist dort der Schlüssel. Und das Radl ist beim Kombinieren, Multimodalität, sage ich dazu, das ist das Geheimnis. Also wir haben mittlerweile 4.500 oder 5.000 Leute befragt in Summe zu unseren Radverkehrsprojekten und sozusagen stellen fest, dass sozusagen pro Haushalt mehr Autos gibt als Fahrräder. Es ist spannend. Ja, es ist auch eine Kultur dazu entwickelt worden, nicht? Und sozusagen dieses kein Vorbild haben, es ist zu anstrengend, ich warte zu lange und so weiter. Wir merken, dass Autofahrer ganz viel mehr glauben, dass was problematischer ist als Radlfahrer. Das Wetter zum Beispiel, nicht? Also Autofahrer, haben wir festgestellt, sind extrem wettersensibel. Die glauben, es regnet jeden Tag. Also sie kennen nicht mit dem Auto, macht aber nichts. Was ist nicht probieren? Ja, wir stellen genau das fest. Das ist sozusagen nicht am Schirm. Es gibt dieses Beispiel nicht, es gibt dieses Vorbild nicht und es gibt sozusagen auch das Selbstprobieren nicht. Und also Elektrofahrrad ist aber dort definitiv immer ein ganz großer Anreiz zu sagen, ich probiere es, mach's. Ja.
Wie ist die Situation in der Stadt hinsichtlich Multimodalität zu bewerten und wie verhindert man schädliche Konkurrenz zwischen beispielsweise E-Bike und Öffis?
Also im Prinzip konkurrenzieren sich die Verkehrsmittel immer und überall. Wurscht, wo wir sind. Multimodalität ist auch in der Stadt ein ganz ein wesentliches Thema. Wenngleich sich es nicht mit den letzten 3 Meilen und den ersten 3 Meilen anstellt, weil die Wege in der Stadt sind grundsätzlich kürzer. Es ist dieses Zu-Fuß-Gehen etwas, was in der Stadt nicht mehr vorkommt oder nicht mehr sozusagen in dieser Bedeutung gesehen wird. Nicht? Also, und ich sage, das Auto hat in der Stadt, in diesem Stadtraum, nichts verloren. Wir brauchen das Auto, aber wir brauchen nicht an jeder Stelle sozusagen die Möglichkeit, das Auto hinzustellen oder hinzufahren. Wir brauchen in der Stadt viel mehr sozusagen diesen alternativen Zugang. Und da ist die Straßenbahn ein hervorragendes Ding. Natürlich konkurrenzieren sie die alle ein bisschen. Aber sozusagen diese Städte, die wir haben, sind Städte, die für Menschen, also für Fußgänger da sind. Und Multimodalität heißt genauso, ich gehe zur Straßenbahn und fahre mit der Straßenbahn wohin und gehe dann wieder wohin. Es ist auch eine Verknüpfung von Mobilitätswerkzeugen. Einmal die Füße und einmal die Straßenbahn. In der Straßenbahn darf man zum Beispiel keinen Vorradl mitnehmen. Das ist zum Beispiel etwas, worüber man gar nicht nachdenken müssen. Das muss Standardidee jeglicher weiterer Straßenbahngarnituren sein, dass das Vorradl mitzunehmen selbstverständlich ist.
Was Alternativen zum Auto oft zu schaffen macht, sind diverse vorgebrachte Argumente, wie zum Beispiel das Wetter oder die Reichweite in der E-Mobilität.
Wir leben in einer Welt, wo ständig Extrembeispiele zum Maßstab gemacht werden. Nicht? Ja, wenn ich nach Wien fahren muss, und wieder zurück und dann noch nach Linz, dann muss ich 400 Kilometer im Stück fahren und dann geht ein Elektroauto mit einer Reichweite von 300 Kilometern nicht. Das stimmt. Dann würde ich sagen, wenn du diesen Weg machen musst, dann fahr mit dem Diesel oder mit dem Benziner. Aber das ist ein Weg von 10.000 in deinem Leben. Und wir machen das aber zum Beispiel, warum ich dann immer das andere Werkzeug nehmen muss. Und der Fahrradfahrer, manchmal, ich bin auch schon eingestiegen in Railjet, waren auch zwei Fahrer zu viel, ist ja auch ausgegangen. Und wenn es sich nicht ausgeht, dann ist das ein Fall von 5.000. Wo das so ist, meine Güte, dann muss man halt eine Lösung finden. Nicht? Aber wir machen nichts, wir machen immer so kleine Beispiele. Auch dort wird sozusagen, wie du sagst, Bus, Fahrrad mitnehmen im Bus. Wird probiert für zwei Fahrräder von 10 bis 12 Uhr jeden Dienstag. Auch wieder so extrem, dass ihr sagt, ja, eigentlich brauchen wir es nicht. Es muss selbstverständlich sein. Ich sitze in Luxemburg, in der Stadt, waren wir jetzt mit einem Kollegen draußen, haben uns was angeschaut, Kaffeehaus und trinken, stehen vor die Familie, Mutter mit zwei Kindern, jeder hat ein Radl mit. Der Bus fährt vor, die steigen mit ihren Radeln ein. Selbstverständlich, ganz normal. Und diese Normalität muss ins System. Und nicht, ja, wir haben jetzt eine Ausnahmebuslinie und die eine Buslinie fährt und so weiter. Dieses Ganze, das muss normal und selbstverständlich sein. Nicht? Ja. Es muss diese Kultur entstehen und die entsteht, wenn dieses Angebot da ist. Und natürlich jetzt, und jetzt kommen wir wieder zum nächsten Extremum. Erst dann, wenn alle Busse zu allen Zeiten, jederzeit, in einer perfekten Art und Weise alles anbieten können, dann fangen wir vielleicht damit an. Auch das ist falsch. Dann fange ich damit an. Und dann werde ich nicht in jedem Bus das unterbringen können, aber wir müssen diese, es wird ja auch nicht in jedem Bus die Nachfrage dann ständig da sein, aber durch dieses Angebot entsteht die Nachfrage und dann entsteht diese Dynamik. Und plötzlich gibt es diese Alternative, ich kann mein Fahrrad mitnehmen, ich kann mit dem Bus fahren, ich kann. Und dann entsteht, und dann bauen wir dieses Mobilitätssystem um. Nicht, weil wir die idealsten, besten Voraussetzungen überall theoretisch schaffen und erst dann fangen wir an, wir müssen diesen Prozess starten. Und nicht zu sagen, ja, es funktioniert eh nicht alles, aber wir lassen das ein bisschen. Nein, wir müssen dann konsequent diese Entwicklung vornehmen. Weil sonst machen wir wieder genau das Gegenteil. Sagen wir, es funktioniert eh nicht, weil wir es nicht fertig machen. Und dieses Fertigmachen, es ist dieses Anfangen das große Problem und dann dieses Fertigmachen die große Herausforderung. Und da rufe ich alle auf und sage, startet damit. Und dann ein super Beispiel. Wir waren eingeladen in Berlin voriges Jahr zu einem Bundeskongress zum Thema Radfahren. Und dort war dann auch der Heinrich Strössenreuter, der diesen Berlin-Standard definiert hat. Und der hat gesagt, das ist eine spannende Geschichte. Im Grundgesetz von Berlin ist etwas drinnen, wo der Bürger mit seinem Entscheid die Politik nötigen kann, eine Grundlage zu schaffen. Und dieser Berlin-Standard ist so etwas. Die Politik hätte niemals diese Gesetze verabschiedet, die ihm sagt, die Radwege, wir bauen die und wir machen dieses Netz und so weiter. Aber der Druck der Bürger konnte das auslösen, weil das Quorum so groß war, dass sie gesagt haben, ja, wir müssen, die Politik hat gegen ihren Willen, um das vereinfacht zu sagen, etwas entschieden, was heute die Mobilitätsentwicklung in Berlin massiv beeinflusst. Die Quintessenz ist, der Bürger ist weiter, als der Politiker es glaubt. Und das muss man zulassen. Also der Politiker muss starten und dann hilft der Bürger ja auch mit. Weißt du, und wenn er spürt, dass etwas geht, dann wird er nicht sagen und wird nicht das sehen, was nicht geht, sondern das sehen, was geht und sagt, morgen geht das überall anders auch. Und die Energien spüre ich wenig. Dort ist das ist so einfach. In einer anderen Gemeinde diskutieren wir jetzt, über den Bahnhof neu baut, ob wir eine Unterführung brauchen mit dem Fahrrad. Wir haben uns das in Dornbirn angeschaut, gibt es eine Unterführung im Bahnhof Dornbirn oder Bregenz, nagelt es mir jetzt nicht fest, genau. Bimbi fein, ich fahre mit dem Radl durch, die Radlgaragen sind dort integriert, alles fein. Das kostet natürlich ein bisschen mehr als eine standardmäßige Unterführung bei irgendeiner Bachbrücke. Im Prinzip lautet die Frage ja gar nicht beim Bach oder beim Bahnhof, sondern im Prinzip mir ist es zu sagen, wenn du dieses System konsequent durchdenkst und sagst, wie will ich Infrastruktur von morgen entwickeln, brauche ich beide. Ich brauche sie immer und überall. Und das ist das Dilemma. Und dort diskutieren wir, das eine kostet so viel und das eine kostet so viel, und das, weil das eine ist billiger. Also wir diskutieren, und in diesem System diskutieren wir immer das Falsche. Wir diskutieren Einzellösungen und denken nie an ein Gesamtsystem, an Standorte, an Entwicklungschancen. Und dort müssen wir hin. Und das muss die Politik sich auch trauen. Und was ich aber alle meine Bürgermeister sagen, die mag die alle total gern, sind ganz taffe Personen. So billig wie heute ist das, was wir machen können, nie mehr. Und das muss man sich trauen. Das ist, sie wollen nicht mehr das Billigste. Aber wenn sie es aber heute entscheiden, kriegen sie zwei Sachen. Das Billigste und das Beste für morgen. Und dort müssen wir hin.
Was entgegnet Markus Frewein denn dem Argument, dass in der Stadt vieles ginge, was am Land unmöglich sei?
Indem man es selber ausprobiert. Weil das ist ja sozusagen auch eine Schutzbehauptung. Wir am Land, da geht das alles nicht. Ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist. Aber es ist auch nicht richtig. Es ist wie immer ein Stück in der Mitte. Bei der Befragung von den 5.000 oder 5.500 Leuten, die wir da gefragt haben, in Fürstenfeld, in Feldbach, in Gradweinstraßengel, in Wildon, in der Obersteiermark, in Fähring, ja. Es zeigen sich überhaupt keine Unterschiede. Es spielt keine Rolle, wo die Leute zu Hause sind. Sie fahren einkaufen, das sind 2,5 bis 3,5 Kilometer, wenn es überhaupt so viel sind. Es spielt keine Rolle. Und wir reden ja nicht von Bergbauerndörfern, sondern wir reden von Städten, die topografisch alle eben sind. Es gibt den Unterschied nicht. Das ist auch eine Schutzbehauptung. Bei uns ist das anders. Das wahrheitsgemäß müsste es heißen, ich habe das noch nie ausprobiert und weiß nicht, wie es ist. Nicht? Das ist die Wahrheit. Und natürlich, das, was in Brüssel geht, geht dort nicht und da nicht und da nicht. Das ist das Dilemma ist, dass das dann immer apodiktisch diskutiert wird. Ja, in Brüssel haben sie das und das. Nein. Jede Stadt ist ein bisschen anders. Jede Stadt ist ein bisschen anders. Jede braucht ein bisschen was anderes. Die Leute sind ein bisschen anders. Manche sind ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer, manche ein bisschen innovativer. Belohnt wird Mut aber immer. Weil wenn man das Gefühl hat, dass der Politiker weiß, was er will und ein Bild hat von morgen, das allen Menschen hilft, dann wird es immer belohnt. Und wir merken das ist bei diesen Verkehrskonzepten, die letzten Gemeinderatswahlen, also mit lauter Gemeinden, also in allen Gemeinden, in denen wir aktiv waren, haben die Bürgermeister ordentlich sozusagen sich positionieren können und auch sind gestärkt herausgegangen. Ja, es stirbt die Wirtschaft von quasi, jetzt ein bisschen überzeichnet gesagt, ganz Mitteleuropa, wenn wir zwei Autoparkplätze in der Augasse rausnehmen und so weiter und so weiter. Also wir sind immer in diesem Extremum drinnen. Gut zum Beispiel sind diese kleinen Pop-up-Geschichten. Man traut sich was. Und man sieht Dinge, die man nie sehen würde. Man diskutiert vorher über das, von dem man Angst hat, dass es ganz schlecht wird. Und plötzlich in diesem Pop-up sieht man dann auch diese Dinge, die gut wären. Nicht? Das heißt, das ist eigentlich, wir haben jetzt in der Stadtgemeinde St. Johann in Bonga so eine Pop-up-Geschichte. Natürlich. Man muss sich an was Neues gewöhnen. Gewöhnung ist immer etwas, was sozusagen ein bisschen Widerstände im Menschen hervorruft. Aber man kann so viel sichtbar machen. Nämlich für alle. Also kann da alle nur empfehlen zu sagen, traut euch was. Ja.
Das war das Interview mit Markus Frewein. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal bei ihm für seine Zeit. Falls Sie sich speziell für die Projekte von Verkehr Plus interessieren, schauen Sie gerne auch auf der Website verkehrplus.at vorbei. Um die heutige Folge nicht zu weit in die Länge zu ziehen, möchte ich gleich ohne Umschweife zu unserem zweiten Gesprächspartner kommen. Markus Frewein hat ja bereits über die Wichtigkeit, Entscheidungen zu treffen und auch entsprechende Projekte zu Ende zu denken gesprochen. Unser zweiter Gesprächspartner ist Anton Schuller, neben vielen weiteren Funktionen auch Radverkehrsbeauftragter in der Gemeinde Hartberg. Anschließend an das vorige Interview kann er uns aus allererster Hand berichten, was es bedeutet, ein Radverkehrskonzept für eine Region zu erstellen und auszuführen und auch, wie so etwas überhaupt zustande kommt. Eine kleine Anmerkung noch an dieser Stelle. Aufgrund der aktuellen Situation mussten wir das Gespräch über Zoom aufzeichnen. Die Qualität schwankt daher und ist leider nicht ganz frei von Störgeräuschen.
Mein Name ist Anton Schuller. Ich bin in der Stadtgemeinde Hartberg für den Bereich Umwelt und Energie zuständig. Bin auch Klima- und Energiemodellregionsmanager für 4 Gemeinden bei uns in der Region und bin auch Radverkehrsbeauftragter für uns in der Region, auch wiederum für 4 Gemeinden, in dem im konkreten Radverkehrsbeauftragter für den Bereich Bewusstseinsbildung. Wir haben uns das in der Gemeinde aufgeteilt. Manfred Schuller, quasi ein Namenskollege von mir, der macht bei uns den Bereich Radverkehrsbeauftragter für den Bereich Infrastruktur. Im Jahr 2018 ist das Land Steiermark auf uns zugekommen. Es gibt eine neue Unterstützungsmaßnahme für die Regionen mit dem Ziel, den Radverkehrsanteil in steirischen Bezirkshauptstädten vorrangig überhaupt in der Steiermark zu heben. Und das Angebot war, dass Radverkehrsstrategien, Radverkehrskonzepte für die Regionen erarbeitet werden. Wir haben diesen Ball dann sehr gerne aufgenommen und haben über einen Zeitraum von etwa 1,5 Jahren gemeinsam die 4 Gemeinden plus einem externen Verkehrsexperten, in dem Fall bei uns war es die Firma Planum, über diesen Zeitraum eben dieses Radverkehrskonzept für unsere Region erarbeitet. Erarbeitet heißt aber nicht einfach nur den Planer sich hinsetzen lassen und Linien auf einen Plan einzuzeichnen, sondern wir haben Befahrungen von bestehenden Radinfrastrukturen gemacht, wir haben Treffen in den Gemeinden gemacht, wir haben Bürgerbeteiligung gemacht, ganz wichtig, wir haben Schulen eingebunden, wir haben die Behörde eingebunden, wir haben verschiedenste Bürgergruppen auch eingebunden, um zu erheben, was ist den bestehenden Radfahrern wichtig, was ist den zukünftigen Radfahrern wichtig und wie kann es uns gelingen, eben mehr Menschen vom Auto aufs Fahrrad zu bekommen im Bereich Infrastruktur, das heißt Straßen, Verordnungen, rechtliche Bereiche, Radwege, Geh- und Radwege, Radabstellanlage, Kreuzungslösungen, aber auch im Bereich Bewusstseinsbildung. Wie können wir ein besseres und mehr Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen, dass einfach mehr Leute im Alltag mit dem Fahrrad fahren, auch im Winter und auch bei Regen, sodass es uns gelingt, irgendwann einmal einen Radverkehrsanteil, wie zum Beispiel in Holland oder Dänemark, zu schaffen. Es gibt nämlich eigentlich keinen plausiblen Grund, warum wir in Österreich, wir in Hartberg, im Verhältnis zu den Holländern oder Dänen wesentlich weniger mit dem Rad fahren, weil es ist vielleicht im Winter ein bisschen kälter bei uns, aber nicht viel kälter und regnet dort in Holland, glaube ich, öfter als bei uns in Hartberg. Ganz wichtig ist, das Radverkehrskonzept zielt in erster Linie auf Alltagsradler ab. Die Zielgruppe sind Alltagsradler und die Zielgruppe sind bestehende Radfahrer, vor allem Radfahrer, die bis dato noch nicht Radfahren und eben zukünftig vom Auto auf das Fahrrad umsteigen sollen.
Was ist denn laut Anton Schuller der Grund dafür, dass bei uns nicht so viele Leute mit dem Rad unterwegs sind, wie beispielsweise bei den genannten Beispielen Niederlanden oder Dänemark?
Also ich glaube, dass es vor allem ein Mindset im Kopf ist. Wir stufen das Auto als wichtiger, als komfortabel, als die einzige Lösung ein, um von A nach B zu kommen. Wir denken viel zu wenig multimodal, wir denken viel zu wenig ans Fahrrad. Wenn wir eine Strecke, eine Distanz, einen Weg zurücklegen und quasi im Haus diese Entscheidung treffen, Auto oder Fahrrad, dann ist bei uns abgespeichert Auto. Das ist von unserer Kindheit her schon so, das ist überall oder sehr oft so bei uns und wir müssen dieses Mindset eben ändern. Wo will ich hin? Wie viel muss ich transportieren? Wie lang bin ich aus? Wie weit ist es? Und dann mir kritisch die Frage stellen, muss ich das Auto nehmen und kann ich im Zweifelsfall nicht eigentlich so oft wie möglich mit dem Fahrrad fahren? Ich glaube, das ist ein Hauptgrund und deswegen müssen wir versuchen, auch bei unseren Kindern, bei unseren Jugendlichen anzusetzen, um in dieses Mindset möglichst früh zu ändern. Wir müssen eine Basisinfrastruktur schaffen, damit die Radler, die jetzigen und die zukünftigen Alltagsradler auf kürzestem Weg, ohne Unterbrechung, ohne Schiebestrecken, durchgängig, ohne große Steigungen, aber vor allem auch sicher und komfortabel von A nach B kommen. Sicher, komfortabel ist ganz wichtig, durchgehend ist auch ganz wichtig, ohne Schiebestrecken. Der Bereich keine Steigungen ist heute nur mehr begrenzt eine Herausforderung, weil wir schon ganz viele E-Bikes haben und Steigung mit dem E-Bike gut bewältigbar sind. Und damit mit diesen E-Bikes ist natürlich das Einzugsgebiet für uns auch wesentlich größer geworden, wenn man früher in 15 Minuten, weiß ich nicht, zum Beispiel 2 Kilometer geschafft hat, schafft man jetzt in 15 Minuten 3-4 Kilometer, ohne dabei wesentlich zu schwitzen. Also das E-Bike kommt uns eigentlich da wesentlich entgegen. Also ein Meilenstein in unserem Radverkehrskonzept ist sicher die Verbindung zwischen West und Ost, in dem Fall vom Krankenhauskreisverkehr bis zum Rochusplatz und weiter dann bis St. Johann in der Heide. Und da haben wir im Vorjahr ein wesentliches Teilstück geschafft, der B54 der Reservoirstraße entlang, wo wir jetzt erstmalig über einen Kreisverkehr mit dem Fahrrad fahren können und fahren dürfen, dann der B54 entlang fahren, 3 neue Radüberfahrten mit dem St. Pöltener Modell haben, das heißt auch in diesen Kreuzungssituationen nicht absteigen brauchen, und eine neue Unterführung unter der B54 errichtet haben, das ist eine wir nennen es die Campusgalerie, ein kurzer Weg zwischen dem nördlichen oder der oberen Stadt und unteren Stadt darstellen und vor allem dort können jetzt 100.000 Schüler, also 100.000 Wege von Schülern pro Jahr unter der Straße durchgegangen werden, die sonst quasi über einen Zebrastreifen bei Ampel gehen haben müssen. Das heißt, das ist nicht nur ein Sicherheitsaspekt für die Kinder, sondern auch eine Entlastung für den Straßenverkehr auf der oberen Bundesstraße. Wichtig ist vielleicht auch, natürlich, ich meine, wir sind alle nicht perfekt, was auch ganz wichtig ist im Radfahren, ist eben diese Durchgängigkeit. Also man muss immer aufpassen, dass es nirgends Strecken gibt, wo der Radfahrer schieben muss. Das ist einfach ein Hindernis, eine Barriere für die Radfahrer. Und wenn es solche Barrieren gibt, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn weniger Leute auf das Fahrrad umsteigen. Also es muss barrierefrei sein, es muss bequem sein, es muss angenehm sein. Es dürfen keine Stufen drinnen sein, Säulen von Straßenschildern dürfen nicht an ungelegenen Stellen stehen, sondern wir müssen lernen, nicht das Auto immer vorrangig zu sehen, sondern mitzudenken, wie fährt der Radfahrer, sodass er einfach bequem und sicher und schnell und flott von A nach B kommt. Ich wollte eigentlich zuvor noch ergänzen, weil zum Thema Radverkehrskonzept. Das Radverkehrskonzept ist dann eben erarbeitet. Es besteht aus einer Maßnahmenliste im Streckenbereich, eine Maßnahmenliste im Knotenbereich, eine Maßnahmenliste im Bereich Bewusstseinsbildung und eine Maßnahmenliste im Bereich Radabstellanlagen. Und wir haben dann dieses Radverkehrskonzept in allen 4 Gemeinderäten und die Landesregierung hat es dann auch beschlossen. Es ist quasi ein Vertrag zwischen dem Land Steiermark und den Gemeinden, dass wir uns als Gemeinden verpflichten, im Zeitraum bis 2025 etwa 5 Millionen Euro im Bereich Radverkehr zu investieren. Auf der anderen Seite, das Land sich dazu verpflichtet, einen wesentlichen Anteil, Förderbereich 50-70%, an diesen Maßnahmen co-zufinanzieren. Das heißt, es ist ein Vertragsverhältnis zwischen den Gemeinden und dem Land, wo genau drinnen steht, welche Maßnahmen bis wann umgesetzt werden muss. Und ganz wichtig ist auch, mit diesem Vertrag wird auch festgelegt, dass es in den Gemeinden Radverkehrsbeauftragte gibt. Eben bei uns im Amt sozusagen sind es 2 Personen, jede Gemeinde hat einen Radverkehrsbeauftragten. Das heißt, wenn zum Thema Radverkehr in einer Gemeinde sich nicht viel bewegt, nicht viel weitergeht, dann kann man sagen, ja, ich habe einen Radverkehrsbeauftragten. Das ist dessen Aufgabe zu schauen, wie kommen wir im Radverkehr in dem Bereich schneller voran. So, dann haben wir eben dieses Radverkehrskonzept beschlossen und jetzt sind wir in der Umsetzung. Wir treffen uns 2-mal im Jahr in einer Art Steuerungsgruppe. Das sind die Radverkehrsbeauftragten der 4 Gemeinden plus die Baubezirksleitung plus das Land Steiermark, in dem Fall der Landesratbeauftragte, der Bernhard Krause. Da hatten wir erst gestern so ein Abstimmungstreffen. Da treffen wir uns und sprechen drüber, was haben wir bereits erledigt, was ist in der Warteschleife, was sind die nächsten Schritte, was wollen wir in den nächsten 2 Jahren umsetzen. Und ganz wichtig ist die Abstimmung zwischen Gemeinden und Land, weil viele dieser Strecken einfach an Landesstrecken liegen. Und es ist wichtig, dass das Land weiß, wo die Gemeinde gerne Radwege hätte und vice versa genauso. Was uns auf keinen Fall passieren darf, ist, dass eine, zum Beispiel eine Straße saniert wird, ohne zuvor strategisch darüber nachzudenken, wo können wir unsere Radinfrastruktur wesentlich verbessern. Und eben, man glaubt es vielleicht nicht, aber durch dieses Radverkehrskonzept hat sich da in diesem Bereich so viel geändert, es ist so viel in die Gänge gekommen, dass ich kann nur jeder Gemeinde empfehlen, auch ein Radverkehrskonzept zu erstellen oder sicherstellen zu lassen, um langfristig strategisch im Bereich Radinfrastruktur, aber auch im Bereich Bewusstseinsbildung hier zu denken und zu planen. In der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes bei uns in der Region mit den Gemeinden Hartberg-Umgebung, Greinbach, St. John in der Heide und Hartberg selbst ist die tolle Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, zwischen den Gemeinderäten der Gemeinden, zwischen den Bürgermeistern. Und da möchte ich auch die Chance nutzen, all denen und auch den Gemeinderäten in Hartberg herzlichst zu danken, dass sie das Radverkehrskonzept beschlossen haben und in den Jahren auch umsetzen. Es ist ein mutiger und ganz wichtiger Schritt, um den Modal Split einfach in Richtung Umweltverbund zu verändern.
Unser Podcast Was uns bewegt findet ja im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 2020 statt. Diese ist eine gesamteuropäische Initiative zur Förderung klimafreundlicher und umweltverträglicher Mobilität und wird in der Steiermark vom Klimabündnis im Auftrag der Abteilung 15 des Landes Steiermark koordiniert. Ziel ist vor allem eine Offensive in der Bewusstseinsbildung. Bürgerinnen und Bürger können in den teilnehmenden Gemeinden im Zuge vielfältiger Aktivitäten alternative Mobilitätsformen erproben. Anton Schuller und die Gemeinde sowie Region Hartberg sind seit Jahren besonders umtriebig. Deshalb wollten wir wissen, was denn typischerweise während der Mobilitätswoche dort stattfindet.
Ja, wir versuchen auch in der Europäischen Mobilitätswoche jedes Jahr einen kleinen Schwerpunkt zu setzen mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben schon mal eine Verkehrsmittelvergleichsfahrt gemacht. In dem Fall sind von einem Punkt A 5 verschiedene Punkte anzufahren gewesen und kleine Erledigungen zu machen und dann wieder eben zurück an den Start zu kommen. Das war ein Wettbewerb zwischen dem Citybus kombiniert mit einem Klapprad, einem Auto, einem Fahrrad und einem E-Bike mit Radanhänger. Und der Nutzen von dieser Aktion ist, wir streichen einfach hervor, man kann sehr viele Wege einfach mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Und wenn ich zwei Bierkisten schleppen muss, mitnehmen muss, dann kann ich auch mit dem Fahrrad mit Anhänger fahren. Also bei dieser Verkehrsmittelvergleichsfahrt damals hat das Fahrrad gewonnen, aber die Zeiten waren alle nicht, der Unterschied war nicht so groß. Die Botschaft ist, auch wenn ich mit dem Fahrrad fahre, bin ich nicht viel länger unterwegs oder eigentlich auch schneller. Was wir auch gemacht haben, wir haben uns einmal eine Radwaschanlage ausgeborgt vom Verein Bicycle, wo unsere Bürger, unsere Alltagsradler einfach deren Fahrrad waschen haben lassen können. Das ist einfach ein kleines Entgegenkommen, ein Danke gegenüber den Radfahrern. Danke, dass Sie im Alltag mit dem Rad fahrt und dafür waschen wir euch einmal das Fahrrad kostenfrei. Oder sonst auch einfach nur Eröffnung von zum Beispiel einem Radständer oder einem Radweg oder auch eine Straßenmalaktion gemeinsam mit den Kindern. Solche Maßnahmen. Da gibt es viele kleine Maßnahmen, die jede Gemeinde einfach umsetzen kann. Ich möchte alle steirischen Gemeinden ermutigen, auch bei der Europäischen Mobilitätswoche und am Autofreien Tag mitzumachen, die Schulen, Kindergärten einzubinden, die Gemeinderäte einzubinden, zum Beispiel auch einen Gemeinderattag zu machen. Das heißt, alle Gemeinderäte fahren einmal mit dem Fahrrad zur Gemeinderatssitzung. Aber ganz viele Ideen hat natürlich unser Klimabündnis in der Steiermark, die ja auch die Europäische Mobilitätswoche österreichweit und für uns in der Steiermark organisieren. Der Klaus Minat ist dort Experte und steht sehr, sehr gerne mit seinem Fachwissen und mit Unterstützung zur Verfügung. Ziel wäre es natürlich, dass in jeder Klimabündnisgemeinde der Steiermark im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 1-2 Aktionen auch durchgeführt werden.
Ein sehr sinnvoller Appell an alle Gemeinden, dem wir uns sehr gern anschließen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals herzlich bei Anton Schuller und Markus Frewein bedanken. Ich hoffe, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es gefallen und ich möchte an dieser Stelle nochmals auf die Website mobilitätswoche.at verweisen, auf der Sie laufende und geplante Aktivitäten der Teilnehmer nachschauen können. Im Geiste des heutigen Themas möchte ich Sie auch auf den autofreien Tag hinweisen, der am 22.09. den Abschluss der Mobilitätswoche bildet. Vielleicht möchten Sie es ja auch mal wieder mit dem Fahrrad probieren. Die Gewinnspielfrage zur heutigen Sendung finden Sie wie immer auf klimabuendnis.at. Ansonsten danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis morgen und alles Gute.